Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Gabriela Scharf, herzlich willkommen.
Ich finde es entsetzlich, dass die Kleinkindliteratur aufgespalten wird in Blau und Rosa. Das ist wirklich völlig überholt.
Sollte man meinen. Doch leider ist die Aufteilung der Welt, auch der Bücherwelt, in Mädchen Rosa und Jungen Blau wieder voll in Mode.
Wir hatten schon auch ein paar Jungen, die gerne in Anführungsstrichen Mädchensachen wollten, wo die Eltern sehr dagegen waren.
Neue Kinderbücher in alten Klischeefarben, gleich unser erstes Thema. Was uns heute weniger erstaunt, dass Dichterinnen vergangener Jahrhunderte mit festgefügten Geschlechterrollen zu kämpfen hatten. Und dazu gehörte, dass sie keine Liebesgedichte schreiben sollten. Sie haben es natürlich trotzdem getan. Wie und was dabei herausgekommen ist, schildert sehr eindrucksvoll der Band Herzanker, über den wir dann sprechen werden. Im Buchtipp hören Sie von der bizarren Lebensgeschichte einer Exilantin des Zweiten Weltkriegs, und weitere Empfehlungen gibt es in unserer Rubrik Aufgelesen. Es waren die Reformpädagogen der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, die gegen Geschlechterklischees im Kinderbuch auf die Barrikaden gingen, mit Erfolg. Eine neue emanzipatorische Kinderliteratur entstand. Strenge Rollengrenzen gab es da nicht mehr. Mädchen sollten alles lesen. Ein Buch im rosa Umschlag? Undenkbar damals. Heute macht der Trend eine Rolle rückwärts. Ein Blick in die Spielzeugabteilung deutscher Kaufhäuser zeigt überall rosa in seiner bedenklichsten Form. Rosa für die kleine Prinzessin, blau bzw. dunkel für den kleinen Prinzen. Warum das selbst auf Bücherregale abfärbt, wollte Nadine Wojcik herausfinden.
Etwas reserviert zieht Inga Karpstein ein Buch aus dem Regal.
Bei dieser Reihe war ich wirklich schockiert. Es ist so kitschig und es sieht so wahnsinnig trivial illustriert aus. Es ist rosa, lila mit irgendwie goldenen Sternchen. Manche haben irgendwie Silbersternchen. Es sind Pferde drauf, aber die sind eben auch nicht schön illustriert, sondern sehen aus wie so billige Abziehfolien. Und da war ich am Anfang sehr schockiert. Ich habe es aber immer noch nicht geschafft, so ein Buch zu lesen. Es gibt schon viele Mädchen, die diese Reihe lieben.
Sternenschweif heißt diese beliebte Pferdelektüre, die Inga Karpstein etwas widerwillig im Programm hat. Seit 4 Jahren führt sie den Kinder- und Jugendbuchladen Libelle in Berlin. Ihre Bücherregale sind liebevoll sortiert. Für Kleinkinder nach Altersgruppen, für Kinder ab 8 Jahren nach Mädchen- und Jungenlektüre.
Die klassische Jungsliteratur ist eher in Schwarz gehalten, auch gerne mit Monstern und Fantasy-Gestalten. Also hier gibt einige Jungen, die das hier gerne lesen. Das heißt Scream Street. Da sieht man eben so Mumien drauf. Das sieht eher abenteuerlich aus. So, und das soll eben eher die Jungen ansprechen.
Ganz wohl fühlt sich die Buchhändlerin nicht bei diesen Unterscheidungen. Aber so funktioniert der Verkauf nun einmal. Oft beobachtet sie ihre kleinen Kunden, die ganz gezielt nach rosa- oder schwarzfarbigen Büchern greifen. Mehr noch als in der Belletristik ist bei Kinderbüchern die Covergestaltung ausschlaggebend, sagt Ulrich Störiko-Blume, Programmchef für Kinder- und Jugendbuch beim Hansa Verlag.
Rosa, würde ich jetzt mal sagen, ist eindeutig eine Mädchensignalfarbe. Und wenn Sie Bücher haben mit dieser Thematik, dann ist das völlig in Ordnung, kann es in Ordnung sein, die in rosa zu machen. Da fühle ich mich jetzt in unserem Verlag als Vertreter, wie soll ich sagen, des männlichen Faktors. Wenn ich ein Buch sehe, wo ich ein Potenzial sehe, dass das auch Jungs lesen können, und dann kommt dieser Umschlag in lila daher, hebe ich alle Hände und sage, bitte tut es nicht. Ja, das mag euch gefallen und das ist ästhetisch wunderbar, aber das ist eine Signalfarbe, wo ein Junge sagt, mit dem Buch möchte ich nicht erwischt werden.
Jungen sind eine wichtige Zielgruppe der Verlage. Statistiken belegen, dass Jungen weniger lesen als Mädchen. Nur 1/3 der jugendlichen Leser sind männlich. Daher gibt es in vielen Kinder- und Jugendbuchverlagen Überlegungen, wie Jungen besser angesprochen werden können. Aber auch der Geschmack der Eltern spielt hier eine nicht ganz unerhebliche Rolle.
Wir hatten schon auch ein paar Jungen, die gerne in Anführungsstrichen Mädchensachen wollten, wo die Eltern sehr dagegen waren. Unser Eindruck hier ist, dass es Jungen noch mal schwerer haben, irgendwie eine Auswahl zu treffen. Dass Jungen noch mal stärker in eine bestimmte Richtung gedrängt wird. Das ist irgendwie wie bei Kleidung. Ganz viele kleine Jungen hätten gerne rosa Glitzerschuhe, aber kriegen die nicht.
Inga Karpstein kann es manchmal selbst kaum glauben, wie stark die geschlechtsspezifische Rollenverteilung im Buchkauf verankert ist. Sie selbst hat sich viel mit Geschlechterfragen beschäftigt. Daher war sie zunächst etwas schockiert, als ihre eigene Tochter zu Prinzessinnenbüchern griff. Zum Glück, sagt Inga Karpstein, ist bei vielen Büchern oft nur das Cover rosafarben. Der Inhalt und die Geschichte aber ziemlich überzeugend. Deswegen kann Regina Pantos vom Arbeitskreis für Jugendliteratur gar nicht verstehen, warum die Verlage so sehr auf die Signalfarben setzen.
Ich finde es entsetzlich, dass die Kleinkindliteratur aufgespalten wird in Blau und Rosa. Das ist wirklich völlig überholt. Die Rosa-Prinzessinnen-Bücher und die blauen Piratenbücher, das fängt ja also im Alter von 12 Monaten an. Da denke ich, das ist wirklich eine Rolle rückwärts. Und das muss auch überhaupt nicht sein. Das halte ich also für einen Trugschluss der Verlage, dass sie meinen, man müsse diesem Bedürfnis nach geschlechtsspezifischer Ausrichtung nun mit allen Mitteln ständig nachkommen, um sein Geschäft zu machen. Es ging mal anders, es würde auch anders wieder gehen. Aber wenn einer es macht und hat dann Erfolg mit einer rosa Mädchenserie, dann machen es alle anderen nach.
Dabei haben das die Kinder- und Jugendbuchverlage gar nicht nötig. Die Literatur für kleine Leser ist im deutschen Buchmarkt ein sehr stabiles Segment. Über 15% des Gesamtumsatzes machen Kinder- und Jugendbücher aus. Und das würde sicherlich auch dann so bleiben, wenn die Verlage sich trauen, auf einfallslose Klischees zu verzichten.
Rosa Bücher nur für Mädchen, ein altes Klischee, wird zum neuen Trend. Nadine Wojcik hat darüber berichtet. Frauen und Liebe. Für uns heute scheint das eine klassische, ja längst klischeehafte Allianz, schreibt die Kulturwissenschaftlerin Gertrud Lehnert im Vorwort ihres Buches Herzanker. Für Schriftstellerinnen gilt das eher weniger, denn es war lange Zeit die Ausnahme, dass Frauen Liebesgedichte schrieben. 13 dieser Ausnahmedichterinnen aus verschiedenen Ländern und Jahrhunderten hat Lehnert porträtiert. Wie kommt es, habe ich die Autorin gefragt, dass ausgerechnet die Liebesdichtung sehr lange eine Männerdomäne war?
Die Antwort lässt sich auf zwei Ebenen beantworten. Zum einen kulturhistorisch. Wir leben in einer Kultur, in der Männer grundsätzlich die Aktivität für sich beanspruchen. Das heißt auch die Aktivität zu lieben und den Hof zu machen und zu werben, während Frauen geliebt werden. In der Literaturgeschichte und Kunstgeschichte sind Männer die Aktiven, die schreiben und die malen und so weiter. Das kommt beides zusammen in diesem Moment. Also das ist gewissermaßen der Anspruch auf Aktivität.
Jetzt beginnt Ihre Auswahl mit zwei italienischen Dichterinnen der Renaissance, also ziemlich früh, die hierzulande wenig bekannt sind, Vittoria Colonna und Gaspara Stampa. Konnten die denn jetzt so einfach zur Feder greifen und sagen, ich schreibe jetzt Liebesgedichte vor diesem Hintergrund?
Das war schwierig. Die konnten das deswegen, weil sie aus einem sehr gebildeten Hintergrund, groß geworden sind. Die eine ist Aristokratin, die andere kommt aus einem großbürgerlichen Haus. Da war es noch üblich in der italienischen Renaissance, dass Frauen mit diesem Hintergrund eine gute Ausbildung bekamen. Trotzdem war das ein ziemlicher Tabubruch, die Liebesdichtung von einer Frau mit einer weiblichen Stimme über einen Mann, den sie liebt, zu schreiben, weil das einfach genau die Tradition nicht vorgesehen hat. Die Tradition seit Petrarca, der initiiert hat, wiederum zurückgehend auf die Troubadours, es besingt ein männliches Ich, eine unerreichbare Frau, am besten eine, die dann bald stirbt. Dann kann man ein Leben lang über sie schreiben und die Liebe am Leben erhalten. Und diese Frauen müssen jetzt sozusagen ihre eigene Position neu definieren und es rechtfertigen. Die eine tut das, indem sie als Witwe sich inszeniert und den Schmerz um den Tod ihres Mannes thematisiert. Die andere tut das, indem sie verlassen werden thematisiert und das gleich mit mehreren Männern, was ganz, ganz sensationell war, weil natürlich eigentlich nur eine Liebe thematisiert werden sollte in der Dichtung.
Ich wollte gerade sagen, irgendwie gerät das ja auch mit dem Rollenbild durcheinander, wenn plötzlich ein weibliches Ich ein männliches Liebesobjekt, das ist ja schon der Widerspruch in sich, besingt. Wie klingt das denn dann? Wie muss man sich das vorstellen?
Das klingt ganz großartig. Also die dichten schon in der Tradition des Petrarchismus, Sonettdichtung weitgehend, aber sie machen was durchaus Eigenes draus und sie versuchen schon, diese Klippen zu umgehen. Vittoria Colonna sagt zwar, ihr Mann sei wild wie ein Löwe und tapfer wie ein Löwe, das sind klassische Bilder, die aus der Antike im Grunde genommen stammen, die man verwenden konnte, um dann doch als Frau so zu schreiben. Und sie inszeniert sich eben auch als die Witwe, die immer treu ist. Das ist ein ganz bestimmtes Frauenbild, was sie damit affirmiert, obwohl sie als Autorin spricht, was sie eigentlich nicht sollte. Und Gaspara Stampa geht da schon andere Wege. Also die redet schon auch sehr viel mehr über Erotik und Sexualität. Und das war schon etwas anstößiger. Aber sie war auch bekannt dafür, dass sie nicht so ein ganz, ganz, traditionellen Lebenswandel hatte.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es dann wieder eine Frau, also zwischendrin, die Auswahl umfasst mehrere Jahrhunderte. Zwischendrin gibt es natürlich auch viele Autorinnen, aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist wieder eine Frau dabei, die jetzt noch mit noch einem Tabu mehr bricht, die sich auch als Liebende definiert, aber nochmal anders. Ich spreche von der englisch-französischen Dichterin Renée Vivien, der sie auch ein Porträt gewidmet haben. Die hat nun geradezu Skandale ausgelöst. Was hat sie gemacht?
Nein, sie hat tatsächlich sehr offen über ihre Liebe oder die Liebe des lyrischen sprechenden Ich zu einer Frau geredet und gedichtet. Das war ihr Thema. Die hat über lesbische Liebe gedichtet. Und das war zwar immer mal in der Literatur vorhanden. Männer haben darüber geschrieben, Baudelaire zum Beispiel, in dessen Tradition sie auch steht. Aber die haben das aus einer anderen Sicht gemacht als Voyeure. Und sie macht das als Beteiligte. Sie schildert ein Ich, das beteiligt ist und das leidenschaftlich liebt und das verlassen wird und das verzweifelt ist und schildert eine Liebe, die durchaus aus dem Rahmen fällt, auch was die Extreme angeht, in denen sie gelebt werden. Und die hatte durchaus Erfolg in diesen literarischen Zirkeln in Paris Anfang des Jahrhunderts, als sie anonym veröffentlicht hat. In dem Moment, als rauskam, dass das Ich dieser Texte, denn man erkennt es ja erstmal nicht, wer spricht, wer sagt da Ich, das weiß man nicht, das weiß man immer nur, wenn man guckt. Wer hat das verfasst? Wer ist der Autorname? Als das rauskam, wurde sie durchaus negativ behandelt. Also das fand man nicht so besonders gut. Das ging in Bohème-Kreisen ganz gut, aber ansonsten überhaupt nicht.
Was ja auch der Grund ist, weshalb Frauen im Laufe der Jahrhunderte oft unter männlichem Pseudonym geschrieben haben, um erstmal mit ihrer Dichtung bewertet zu werden und nicht gleich nach dem Geschlecht. Margaret Atwood. Sie ist weltweit bekannt für ihre Romane, angefangen mit Der Report der Markt. Sie wird auch immer wieder als mögliche Kandidatin für den Nobelpreis gehandelt. In ihrem Band habe ich jetzt gesehen, also die Gegenwartsautorin, die bekannteste Gegenwartsautorin in dem Band, dass sie als Lyrikerin auftaucht. Da ist sie in Deutschland aber gar nicht für bekannt. Gibt es da jetzt noch eine ganz andere Atwood zu entdecken?
Ich finde schon. Also das ist schon immer noch auch die Atwood der Romane, aber es ist trotzdem eine, die eine ganz eigene lyrische Stimme entwickelt und da Bilder und Sprechweisen entfaltet, die man so in der Form aus den Romanen nicht kennt. Sie schreibt durchaus lange Gedichte, das erinnert an ihre prosaische, an ihre romanhafte, erzählerische Begabung. Aber diese Gedichte sind sehr, sehr stark, was die Bilder angeht, was das Temperament und die Kraft angeht und auch diese Ambivalenz zwischen Leidenschaft, aber auch Leidenschaft der Liebe und Leidenschaft der Abneigung, des Hasses manchmal sogar. Und außerdem sind sie voller Ironie, weil sie nämlich sich selber thematisieren. Das heißt, da spricht ein weibliches Ich über die Liebe zu Männern, ob das die alte Ehe ist, die eigentlich langweilig geworden ist, ob das der Sex ist, der nicht mehr interessant ist, oder ob das die Idee ist, dass der Mann doch ruhig sterben kann, damit ich drüber schreiben kann, heißt es in einem Gedicht. Das finde ich unglaublich ironisch. Das ist einerseits gewalttätig und ganz, ganz unerhört für eine Frau so zu sprechen. Auf der anderen Seite reiht sich das genau in die Tradition ein, von der ich vorhin sprach, dass die Troubadour-Lyrik unerreichbare Frauen besingt und bei Dante und bei Petrarca in der frühen Renaissance die Frauen gestorben sind, die besungen werden und sich das ja als Thematik durch die Jahrhunderte zieht. Die beste Frau ist die tote Frau, über die kann man am allerbesten schreiben und fantasieren.
Sagen Sie noch ein Wort zum Titel, Herzanker, das ist ein sehr schönes Wort.
Das spielt an auf eines der Gedichte von Emily Dickinson, die eine meiner Lieblingsautorinnen in diesem Band ist, in dem es heißt, lass ankern mein Herz bei dir heute Nacht. Das spielt an auf das sich verankern der Liebe, des Gefühls, das sich sozusagen, man könnte sagen, mit Widerhaken ins Herz eingräbt. Das heißt auch, man hält bei jemandem, man bleibt bei jemandem. Das heißt auch, man kriegt jemanden nicht mehr aus dem eigenen Herzen raus. Da steckt sehr viel drin in diesem Wort.
Emily Dickinson im 19. Jahrhundert, amerikanische Dichterin, das sollte man auch dazu sagen. Gertrud Lehnert, vielen Dank für das Gespräch. Herzanker, so der Titel des Buches, Untertitel Dichterinnen und die Liebe, ist erschienen im Aufbau Verlag. Danke.
Danke Ihnen.
Buchmanieren mit Thomas Böhm.
Heute über Sudoku-Bücher.
Gebeten um Ratschläge für die Menschen des 21. Jahrhunderts gab der italienische Schriftsteller Italo Calvino als dritten und wichtigsten Rat, möglichst viel im Kopf rechnen. Käme Calvino heuer in eine deutsche Buchhandlung, er müsste glauben, die Menschen hätten ihn erhört. So viel Kopf und Zahl war noch nie. Überall liegen sie herum, die Sudoku-Bücher. Nur die Tatsache, dass es so viele gibt und die undurchschaubare Arithmetik der Verkaufssysteme haben bisher verhindert, dass Sudoku-Bücher die besten Listen anführen, aber das kommt bestimmt noch. Eingeschleppt wurde das in Asien als Zahlengrippe bekannte Knobelfieber ausgerechnet in den sogenannten Qualitätszeitungen, die ihren Lesern offensichtlich mal eine exotische Denksportabwechslung in Form jener japanischen Zahlenquadrate bieten wollten, in die man die Ziffern 0 bis 9 einsetzen muss, in immer 9 Folgen, senkrecht wie waagerecht, unter Beachtung einiger vorgegebener Eintragungen. Klingt nicht ganz einfach und ist tatsächlich nicht ohne Reiz, der sich jedoch nach einem Versuch verbraucht. Den sollte man allerdings unternehmen und sei es als Hommage an Italo Calvino. Aber ganze Bücher füllen, indem man Zahlen in sie einträgt, das klingt für mich wie eine Folter aus dem 8. Kreis der Hölle. Wenigstens die Duden-Redaktion hätte ihre Stimme erheben müssen, bedrohen doch die japanischen Zeitfresser eine der ältesten Nutzpflanzen deutscher Rechtschreibkenntnis und Allgemeinbildung, das Kreuzworträtsel. Aber wahrscheinlich liegt gerade hier das Haustier mit 4 Buchstaben begraben. Wozu noch lange über amerikanische Stadt mit 6 Buchstaben, gefrorenes Wasser, Abkürzungen und Synonyme nachdenken, wenn es auch ohne Lettern dafür international verständlich in Zahlen geht. So sitzen die Sudoku-Produzenten und die Sudoku-Konsumenten im gleichen globalen Sudoku-Dorf. Die einen lassen Zahlen weg, die anderen schreiben sie hin, ganze Bücher voll, man muss das 7-mal sagen, bis man es glaubt. Vielleicht ein letzter Verstehensversuch sei unternommen, ist Sudoku, weil man die endgültige Ziffernverteilung im Kopf vorausberechnen muss, so etwas wie Schach mit Zahlen. Aber warum dann nicht gleich Schach spielen? Nein, bei allem guten Willen. Beim Anblick der Sudoku-Buchstapel packt mich das Grauen und ich denke an ein Zitat aus Moby Dick. Das wirklich Wunderliche und Schreckliche der Menschheit lässt sich in Worten nicht ausdrücken, aber in Zahlen.
Über Sudoku, man kann es kaum aussprechen, eine Glosse von Thomas Böhm. Lebensgeschichten des 20. Jahrhunderts sind nicht selten geprägt von Brüchen und Verwerfungen, bedingt durch Kriege, Vertreibung, Exil. Bisweilen entstanden geradezu groteske Situationen von Menschen, die Opfer waren und Schutz suchten und dann plötzlich im Exilland als Feinde galten. Die Biografie der Irene Coffey ist eine solche Geschichte, bitter und geradezu absurd. Heidrun Hanusch hat sie aufgeschrieben. Todesstrafe für die Selbstmörderin heißt das Buch, das Cornelia Rabitz für die Bücherwelt gelesen hat.
Das Foto zeigt eine lächelnde junge Frau mit rundem Gesicht und gewelltem, halblangem Haar. Sie sieht heiter und lebenslustig aus. Als das Bild 1938 in London aufgenommen wurde, war Irene Coffey 27 Jahre alt und hatte gerade ein neues Leben begonnen, fern der von den Nationalsozialisten beherrschten deutschen Heimat. Sie war aus Dresden nach England geflohen. Der Vater, ein begüterter Geschäftsmann, war schon 1933 gestorben. Schwester Hertha längst nach Palästina ausgereist. Nur die Mutter bleibt zunächst zurück. Irene wird sie später nach London holen, aber erst nach ihrer Heirat, die eine Scheinheirat ist, ihr den britischen Nachnamen Coffey, vor allem aber den ersehnten englischen Pass verschafft. 1938 ist es dann soweit. Mutter und Tochter sind glücklich im Londoner Exil. Sie finden eine kleine Wohnung. Irene, die fließend Englisch spricht, hat Arbeit als Sekretärin gefunden. Sie leben sich ein, alles scheint gut. Bis zum Kriegsbeginn im folgenden Jahr. Nach den ersten schweren Zerstörungen durch deutsche Bomber ist die Stadt im Schock. Nun entsteht jenes Misstrauen, das auch den beiden Jüdinnen aus Dresden zum Verhängnis werden wird. Deutsche, auch wenn sie Verfolgte des NS-Regimes sind, arme Flüchtlinge, entwurzelte Exilanten, gelten nun generell als verdächtige Elemente, feindliche Ausländer. Ablehnung und Verachtung schlagen ihnen entgegen. Irene und ihre Mutter, die sich in einer symbiotischen Beziehung eingeigelt haben, fürchten nichts so sehr wie eine Invasion der Deutschen. Als im Herbst 1941 in der hochnervösen Stadt das Gerücht umgeht, dieser Einmarsch stehe unmittelbar bevor, erfasst Mutter und Tochter Panik. Sie wollen gemeinsam aus dem Leben gehen, schreiben einige anrührende Abschiedsbriefe und nehmen Gift. Doch die 30-jährige Irene überlebt und nun wird dieses ohnehin spannende, bedrückende Stück Zeitgeschichte zu einem düster, bizarren Kriminalfall. Seit dem 17. Jahrhundert gilt im britischen Königreich ein Gesetz, nach dem der Überlebende eines solchen Selbstmordpakts als Mörder gilt und vor Gericht gestellt wird. Dieses Gesetz wird auch auf die geflohene und verzweifelte Jüdin Irene Coffey angewendet. Sie wird des Mordes an ihrer Mutter angeklagt und zum Tode verurteilt. Anwälte und andere Fürsprecher intervenieren, bitten den Innenminister um Hilfe, erreichen schließlich die Begnadigung durch König George VI. Irene soll nun nicht gehängt werden, sondern lebenslänglich ins Gefängnis. Dort entwickelt sie eine schwere Depression, wird 1942 entlassen, lebt danach an verschiedenen Orten Englands, arbeitet wieder als Sekretärin. Von ihrer Vergangenheit erzählt sie nichts. Auch nicht ihrem zweiten Ehemann, den sie 1955 heiratet und mit dem sie nach Australien zieht. 13 Jahre später jedoch nimmt sich Irene dort das Leben. Dieses Mal kann sie nicht gerettet werden. Die Autorin Heidrun Hanusch hat den Fall Irene Coffey aufgrund alter Polizeiakten rekonstruiert. Sie hat aber noch mehr getan. Sie hat die Schicksale vieler deutschsprachiger Emigranten in England erforscht. Sie verknüpft Personen, Wege, Schicksale, schildert anschaulich die drückende Atmosphäre in der Wohnung von Mutter und Tochter, Verzweiflung und Ausweglosigkeit der Emigrantinnen, die düstere Atmosphäre im Gerichtssaal des Londoner Old Bailey und die schaurige Situation in der Todeszelle. Es ist ein fesselndes Buch, aber auch eines, das bestürzt. Das Gesetz, das Irene Coffey beinahe das Leben gekostet hätte, wurde übrigens erst 1957 abgeschafft.
Unser Buchtipp Heidrun Hanusch, Todesstrafe für die Selbstmörderin, erschien im Christoph Links Verlag. Und das war noch nicht alles.
Aufgelesen. Noch mehr Bücher.
Der gemeinsame Nenner heißt heute Hamburg. Ahoi, alter Seemannsgruß und eine neue Zeitschrift über das Meer. Genauer gesagt, die erste Kinderzeitschrift über die Welt der Meere und des Wassers. So heißt es in der Ankündigung. Und für die erste Nummer von Ahoi hat der Verlag mit Sitz in Hamburg die berühmteste deutsche Kinderbuchautorin gewinnen können, Cornelia Funke. Sie hat einen Brief an die jungen Leser geschrieben. Moment, ich hol mal raus. Tolle Handschrift, schöne Zeichnungen drin, eine Meerjungfrau, ein Oktopus, Fantasiefische. Und was schreibt sie? Dass sie in Kalifornien am Meer lebt, dass sie das Meer liebt, dass sie sehr schlecht schwimmt, guck an. Und?
Das Meer riecht immer nach Abenteuer, nach unentdeckten Inseln, verborgenen Welten. Es kann Angst machen und sehr friedlich stimmen. Sein Anblick erinnert daran, dass die Welt ein wilder, weiter Ort ist.
Ein wilder, weiter Ort. Das klingt schön. Und was ist nun drin in der Nummer 1? Ein Porträt des Weltmeisters im Wellenreiten. Die Geschichte einer indonesischen Familie, die auf dem Meer zu Hause war. Comicfigur Sigi Seestern hat seinen ersten Auftritt. Die Ahoi-Bande erlebt ihr erstes Abenteuer. Und etliche weitere Geschichten und Rätsel. Sehr abwechslungsreich, lehrreich, bunt. Ahoi erscheint einmal im Monat im Mare Verlag und ist für Kinder bis 12 Jahre gedacht. Für Erwachsene gibt es ja im selben Verlag schon seit Jahren die Zeitschrift Mare. Und hier besingt Marie Biermann die Stadt Hamburg mit Texten von ihrem Vater, dem Schriftsteller und Sänger Wolf Biermann. Musik und Literatur in einem.
Es kam ein Kapitän von großer Fahrt, der sagte zu mir, meine Fee, du riechst so schön, wo steht dein Bett? Mir tun auch die Füße schon weh. Mignon, Mignon, das weißt du doch, die Schiffe fahren die Elbe hoch, die Schiffe fahren die Elbe hoch. Nach Hamburg nur, wenn Flut kommt in meinen Hafen.
Mignon, Mignon, gesungen von Marie Biermann. Das Stück ist das erste auf der CD Marie singt Biermann. Alle Lieder und Texte von Vater Wolf Biermann, erschienen im Verlag Haffmanns und Tolkemet, erhältlich bei 2001. Und die Angaben gibt es auch noch einmal auf unserer Internetseite. Und Hamburg zum Dritten. In der Stadt an der Elbe spielt der Thriller Prophezeiung von Sven Böttcher. Die Klimakatastrophe kündigt sich an. Hamburg steht unter Wasser. Die Protagonisten fliehen aus dem überschwemmten Haus.
Philipp löste das Seil, das um den Baum gewickelt war, und stieß das Boot mit dem Paddel vom Baum weg. Vorsichtig glitten sie durch den überschwemmten Garten, hinter Edward und Carla her. Sie machten sich im wieder stärker werdenden Regen auf den kurzen Rückweg zum Wasserflugzeug und dem Kreuzer, als Marie ihren Vater nach links blicken sah. 3 Schlauchboote.
Und in denen sitzen Klimaflüchtlinge von der ausgetrockneten Südhalbkugel. Sie haben Hamburg erreicht, kommen als Piraten, wollen ihren Teil des Wohlstands von einer Welt, die im Begriff scheint, unterzugehen. Aber das ist schon das große Finale der Geschichte, die doch noch halbwegs gut ausgeht. Der Roman spielt im Jahr 2014, wo die ersten Auswirkungen des Klimawandels bereits zu spüren sind. In einem geheimen Forschungslabor erfährt die Protagonistin Marie von einer unmittelbar bevorstehenden Katastrophe, die die Forscher jedoch geheim halten wollen. Warum tun sie das? Wer verfolgt da welche Interessen und wie sicher ist überhaupt diese Prognose? Als Marie zunächst noch naiv diesen Fragen nachgeht, geschieht der erste Mord. Prophezeiung ist ein veritabler Öko-Thriller. Frank Schätzing fand ihn angeblich intelligent und rasant. An dessen Bestseller Der Schwarm reicht er zwar nicht ganz heran, aber gute Unterhaltung ist das allemal. Das Hörbuch, gelesen von Heiko Deutschmann, ist auf 6 CDs im Münchner Hörverlag erschienen. Und zum Ausklang der Bücherwelt haben wir daraus noch einen Ausschnitt, dieses Mal vom Anfang. Die Situation: Die Wissenschaftlerin Marie hat gerade die geheimen Daten über die bevorstehende Klimakatastrophe entdeckt und bespricht sich nun mit ihrem ehemaligen Chef.
Ist wirklich alles in Ordnung? Sie schwieg für einen langen Moment. Offen gestanden? Nein. Und wieder schwieg sie. Was sollte sie sagen? Was konnte sie sagen? Was ist los, Marie? Eisele klang ernstlich besorgt. Kennen Sie Prometheus? Ich habe davon gehört. Warum? Kennen Sie die Prognosen? Prognosen? Meines Wissens macht das Programm keine Prognosen. Das behauptet Gerritsen jedenfalls, aber es stimmt nicht. Wie kommen Sie darauf? Weil ich Sie gesehen habe. Prometheus prognostiziert eine monatelange Dürre für den Süden sowie ebenso langen Dauerregen auf der Nordhalbkugel, alles bei konstant höheren Temperaturen als im Jahresmittel der letzten Jahrhunderte. Ich weiß noch nicht, von welchen exakten Folgen für die Meere und die Windverhältnisse das System ausgeht, aber es greift auf Daten zu, vor allem auf Datenmengen, wie sie kein anderes System verarbeitet. Das ist unmöglich, sagte Eisele, aber sie hörte ihn kaum. Ihre Gedanken rasten und plötzlich begriff sie, was sie in der rechten Menüleiste gesehen hatte. SHR. Marginale Ausschläge in den roten Bereich von 1,35 auf 1,37. Das Observatorium, sagte sie. Was? Solar Heat Radiation. Das ist SHR, ein Mittelwert. Er berechnet die Einstrahlung, deshalb Kilowatt pro Quadratmeter und deshalb springt der Wert Mitte Januar in den roten Bereich. 1,37 ist unmöglich hoch. Marie, sagte Eisele, wir müssen wissen, aufgrund welcher Messergebnisse er zu diesen Werten kommt. Wir brauchen die Algorithmen und Parameter, die das Programm verwendet. Marie, sagte Eisele etwas lauter, ja? Wir reden von einer Simulation, richtig?
Simulation oder realistische Prognose, das ist die Frage. Und kann Marie ihrem alten Mentor trauen? In dieser Bücherwelt können Sie das leider nicht erfahren, denn das Ende von Krimis verraten wir grundsätzlich nicht. Ansonsten hoffe ich, dass Sie viel Neues gehört haben, neugierig auf das ein oder andere Buch geworden sind und natürlich diesen Podcast abonnieren, falls Sie das nicht schon längst getan haben. Gehen Sie einfach auf unsere Internetseiten, lohnt sich sowieso, sich da mal umzusehen, entweder www.dw-world.de/kultur oder dw-world.de/Buch. In dieser Woche gibt es sogar noch eine Bücherwelt-Sonderausgabe, ein Gespräch mit dem deutsch-syrischen Schriftsteller Rafik Shami. Ich bin Gabriela Scharf, machen Sie es gut.